Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Lass uns mal zu Beginn. Also gehen wir erstmal ganz sachlich an die Sache ran.
Ganz kühl, rational, ohne Emotion. An die Sache?
Ja, genau. Die Sache Mutter.
Madrecita del alma, la más linda y más.
Du meinst also wirklich, wir können über Mütter sachlich und unemotional sprechen?
Naja, man kann es zumindest versuchen, oder?
Na dann wollen wir mal sehen. Versuch's mal. Fang mal an. An Material fehlt's ja nicht.
Wie viele Mutterbücher haben wir denn gefunden?
29, glaube ich. Oder waren's 30?
Im Leben und über den Tod hinaus. Eine Revue der Mutterbücher von Tobias Lehmkuhl.
Ja, alles Bücher über Mütter. Mütterbücher. Scheint ja sehr viele ganz und gar nicht kalt zu lassen, das Thema. So, dann versuch du doch mal bei so viel Leiden und Leidenschaft kühl und sachlich und ohne jede Emotion über Mütter zu sprechen.
Sieh es mal als eine Versuchsanordnung. Wir sprechen ja nur über Mütterbücher. Wir ahmen die nicht nach, wir betrachten sie. Die Sache kommt uns schon noch nah genug, wirst schon sehen. Und übrigens wären wir nicht die Einzigen, die versuchen, sich zurückzuhalten. Annie Ernaux hat es auch getan. Ihr Buch über die eigene Mutter heißt schlicht »Eine Frau«.
Sachlicher geht es nicht, da hast du recht. Schon der Titel.
Und hör mal der Anfang, gleich die erste Seite.
Meine Mutter ist gestorben. Am Montag, den 7. April, im Altersheim des Krankenhauses von Pontoise, in dem ich sie vor 2 Jahren untergebracht habe. Der Pfleger sagte am Telefon, Ihre Mutter ist heute Morgen nach dem Frühstück von uns gegangen. Das war gegen 10 Uhr.
Das ist doch völlig frei von Sentiment, oder?
Ja, stimmt. Aber gerade deswegen packt es ein, weil es diesen Kontrast gibt, diese Diskrepanz zwischen dem, was gesagt wird, und dem, wie es gesagt wird. Die Neutralität und Kühle. Die Beschränkung auf das, was geschehen ist. Ist das dein Ideal?
Das klingt auf jeden Fall spannend. Ernaux behauptet allerdings gar nicht, dass der Tod ihrer Mutter sie kalt lässt. Im Gegenteil. Ihre Mutter war, schreibt sie, die einzige Frau, die ihr etwas bedeutet hat.
Annie Ernaux ist ja bekannt für ihren soziologischen Blick auf die Welt, für ihre literarische Gesellschaftsanalyse. Womit Didier Eribon und Édouard Louis in jüngster Zeit für Furore gesorgt haben, der Auseinandersetzung mit dem eigenen, alles andere als gutbürgerlichen Herkunftsmilieu, darin war Ernaux ihnen um Jahre voraus.
Madrecita del alma, la más linda y más santa, que bordaste mis pañales.
Vor 2 Monaten habe ich angefangen, als ich oben auf ein Blatt Papier schrieb, meine Mutter ist gestorben am Montag, den 7. April. Mittlerweile kann ich diesen Satz ertragen, sogar lesen, und empfinde dabei nichts weiter, als wenn er von jemand anderem stammen würde. Aber ich ertrage es nicht, in den Stadtteil des Pflegeheims zu fahren. Und auch nicht, mich plötzlich an Details zu erinnern, die ich vergessen hatte, vom letzten Tag, als sie noch lebte. Anfangs glaubte ich, dass ich schnell schreiben würde. Tatsächlich verbringe ich viel Zeit damit, über die Anordnung nachzudenken, was ich sagen will, über die Auswahl und Reihenfolge der Wörter. Als gäbe es eine ideale Anordnung, die allein eine Wahrheit über meine Mutter auszudrücken vermag. Und für mich zählt beim Schreiben nichts anderes, als genau diese Anordnung zu finden.
Lass uns einmal zurücktreten und einen Blick auf die Anordnung, die Versuchsanordnung werfen, die hier in Form von Bücherstapeln vor uns steht. Auf die Auswahl der 29 Mütterbücher, die wir herausgesucht haben für unsere kleine Betrachtung.
Können wir überhaupt von einer Auswahl sprechen? Sicher gibt es noch viel mehr Mütterbücher, zumal in anderen Sprachen. Aber das hier sind die, die uns gemeinsam eingefallen sind.
Wir haben ja sogar noch Freunde gefragt. Da hat buchstäblich jeder noch ein Buch aus seinem Regal gezogen, das nicht auf unserer Liste stand.
Natürlich sind das vor allem essayistische Texte, Erinnerungen, die ja neuerdings die Gattungsbezeichnung Memoir tragen. literarische Texte, die nicht oder nur wenig fiktionalisiert sind. Auch wenn auf manchen unserer Bücher Roman steht, gibt es in ihnen doch keine eigentliche Romanhandlung. Handlung und Gegenstand unserer Bücher sind die Mütter.
Mütter hat es seit Eva und Medea immer schon in der Literatur gegeben. Aber dass die Mutter im Zentrum steht, dass es nur um sie geht, ist ein ziemlich neues Phänomen.
Sieh dir mal den Stapel an. Er ist trotz der vielen Bücher nicht besonders hoch. Es scheint, als würden die Autorinnen und Autoren sich sehr genau überlegen, was sie über ihre Mütter schreiben. Mütter sind offenbar kein Thema, bei dem man ins Plaudern gerät.
Eine Frau von Annie Arnaud hat gerade einmal 89 Seiten.
Sieh mal, das von Doris Lessing kommt gerade mal mit 76 Seiten aus. Das Leben meiner Mutter. Auch wenn dieses Leben gar nicht so kurz war.
Das Leben meiner Mutter klingt wie eine Frau. Recht distanziert und neutral.
Ja, könnte man meinen. Aber hör mal.
Besser ist einmal aussprechen und dann genug davon. Meine Erinnerungen an sie bestehen aus lauter Feindseligkeit, Kampf und dem Gefühl, ausgeschlossen zu sein. Aus Schmerz darüber, dass mein 2,5 Jahre später geborener Bruder so sehr geliebt wurde und ich nicht.
Eifersucht auf das Geschwisterkind also.
Warte, es geht weiter.
Sie mochte mich nicht. Das war nun einmal so. Nicht ihre Schuld. Ich kann mir niemand Ungeeigneteres als mich vorstellen, um ihr zu gefallen. Doch dies zuzugeben wäre ihr unmöglich gewesen. Eine Mutter liebt ihr Kind. Ein Kind seine Mutter. Und damit basta.
So, nun ist es gesagt. Und dann hält sich Doris Lessing an ihren Vorsatz. Nach diesem Absatz auf Seite 23 ist wirklich basta mit dem Thema ungeliebtes Kind, ungeliebte Mutter. Danach erzählt Lessing von der Biografie ihrer Mutter, ihrem unglücklichen Leben und schweigt von sich.
Worin bestand denn das Unglück der Mutter?
Bonne nuit, Maman, bonne nuit. Toi qui veilles si tendre et si bonne sur ton enfant.
Ihr Unglück bestand darin, dass sie ein geselliger Mensch war, aber einen ungeselligen Ersten Weltkriegsveteran heiratete, der sie, da seine Aussichten im England der 20er Jahre schlecht waren, mit nach Südafrika nahm, auf eine einsame Farm. Und dort, allein in der Kolonie, ohne Freunde und Bekannte, ohne andere Kontakte als Mann und Kind, die Schwarzen zählten ja nicht, verzweifelte sie.
Ein Schicksal, das damals sicher viele Leute ihrer Klasse teilten. Ein unterer Mittelstand, bedroht vom sozialen Abstieg.
Erinnerungen an Misserfolge, Untüchtigkeit, Inkompetenz, Verwirrung. Sie wurden ganz einfach nicht mit den Überschwemmungen, Feuern und Schlangen fertig. Oder damit, dass sie Brot in Ameisenhügeln backen mussten, wenn die Küche abgebrannt war. Sie schafften es nicht, Möbel aus Heizölkanistern zu machen oder Gardinen und Kleider aus Mehlsäcken zu nähen. Sie konnten nur erdulden, was ihnen zustieß. Und natürlich verachteten und fürchteten sie die Schwarzen. Unter welch wehleidigem und trübsinnigem Lamento mühten sie sich ab, dem Buschland Anstand beizubringen. Ihr Hauptbestreben war es, zu bleiben, was sie waren. Angehörige des Mittelstandes.
Am Ende schreibt Lessing, ihre Mutter habe nie verstanden, was ihr widerfahren sei. Das einzige Gefühl, was sie heute, als sie dies schreibt, noch für sie hege, sei Mitleid.
Aber da haben wir es doch wieder. Sachlichkeit, Distanz, Rationalität. Der Blick des Kindes ähnelt dem des Forschers.
Naja, Mitleid oder Empathie ist was anderes als Sachlichkeit und Distanz. Von Sache keine Spur.
Aber sie wollen etwas festhalten. Vielleicht auch wissen, was sie als Kind noch nicht wussten. Und dafür treten sie doch ein wenig zurück, oder? So wie Doris Lessing sich ab Seite 23 als Kind rausnimmt und die Perspektive einer Erwachsenen einnimmt. Wann haben Lessing und Arnaud ihre Bücher denn geschrieben?
Erschienen sind beide Mitte der 80er Jahre.
Gibt es ältere Bücher in unserem Stapel? Wann fingen Schriftsteller an, sich derart intensiv mit ihren Müttern zu beschäftigen?
Hier, Peter Handkes 1972 erschienenes Wunschloses Unglück ist das älteste. So etwas wie die Mutter aller Mütterbücher also. Und der Anfang erinnert sehr an den Beginn von Annie Ernaux's Eine Frau.
Unter der Rubrik Vermischtes stand in der Sonntagsausgabe der Kärntner Volkszeitung Folgendes. In der Nacht zum Samstag verübte eine 51-jährige Hausfrau aus A, Gemeinde G, Selbstmord durch Einnehmen einer Überdosis von Schlaftabletten.
Stimmt. Annie Ernaux konstatiert ebenfalls im Ton eines sachlichen Berichts den Tod der Mutter. Handke zitiert sogar einen Zeitungsbericht.
Und wie Doris Lessing schreibt Handke über das individuelle Schicksal seiner Mutter, ohne die allgemeinen Umstände zu vergessen. Denn das wunschlose Unglück seiner Mutter hängt auch mit Herkunft, Milieu, historischem Kontext zusammen.
Und nicht zuletzt mit dem Geschlecht. Hier, hör mal.
Die Wahrsagerinnen auf den Kirchtagen lasen nur den Burschen aus den Händen. Bei den Frauen war diese Zukunft ohnehin nichts als ein Witz. Keine Möglichkeit. Alles schon vorgesehen. Kleine Schickereien, ein Kichern, eine kurze Fassungslosigkeit. Dann zum ersten Mal die fremde, gefasste Miene, mit der man schon wieder abzuhausen begann. Die ersten Kinder. Ein bisschen noch dabei sein nach dem Hantieren in der Küche. Von Anfang an überhört werden. Selber immer mehr weghören. Selbstgespräche. Dann schlecht auf den Beinen, Krampfadern. Nur noch ein Murmeln im Schlaf. Unterleibskrebs. Und mit dem Tod ist die Vorsehung schließlich erfüllt.
Und wie Ernaux und Lessing fällt es auch Peter Handke schwer, über die eigene Mutter zu schreiben. Er müsse, schreibt er gleich zu Beginn, physische Hürden überwinden.
Es ist inzwischen fast 7 Wochen her, seit meine Mutter tot ist. Und ich möchte mich an die Arbeit machen, bevor das Bedürfnis, über sie zu schreiben, das bei der Beerdigung so stark war, sich in die stumpfsinnige Sprachlosigkeit zurückverwandelt, mit der ich auf die Nachricht von dem Selbstmord reagierte. Ja, an die Arbeit machen. Denn das Bedürfnis, etwas über meine Mutter zu schreiben, so unvermittelt es sich auch manchmal noch einstellt, ist andererseits wieder so unbestimmt, dass eine Arbeitsanstrengung nötig sein wird, damit ich nicht einfach, wie es mir gerade entsprechen würde, mit der Schreibmaschine immer den gleichen Buchstaben auf das Papier klopfe.
Gehen wir in der Schreibmaschinenzeit noch etwas weiter zurück. In die 20er Jahre. Jene Jahre, als Familie Lessing ihr Glück in Südafrika suchte, aber nicht fand. Zu Pippins Tochters Taschentuch von Rosemary Waldrop. Erschienen ist das Buch zwar erst in den 80er Jahren, wie die von Lessing und Ernaux, 1986 um genau zu sein, aber es spielt in den 20er Jahren im bayerischen Kitzingen.
Es spielt? Das klingt nach einem Roman und nicht nach einer soziologisch-essayistischen Mutterannäherung.
Das stimmt. Aber erstens halten sich auch Mütter nicht immer an Regeln, noch nicht einmal an die, die sie selbst aufgestellt haben. Und zweitens sind in Rosemary Waldrops Pippins Tochters Taschentuch die autobiografischen Anteile nicht zu übersehen.
Erzähle ich. Das Buch wurde erst 2020 ins Deutsche übersetzt, obwohl Waldrop ja eine geborene Deutsche ist.
Es ist überhaupt ein ungewöhnliches Buch. Es handelt nämlich nicht von einer komplizierten Mutter-Tochter-Beziehung, wie das von Doris Lessing und so vielen anderen hier in unserem Stapel.
Meine Mama war aus Yokohama, aus Paris, der Papa.
Lalalala. Der Roman erzählt voll Sympathie von der Mutter und feiert ihr Leben, statt es zu bedauern. Diese Mutter fügte sich nicht in die Rollenmodelle der Zeit, sondern nahm sich, wie man so schön sagt, was sie wollte. Und das heißt natürlich, einen Liebhaber. Gleich nach der Heirat.
Heiratete ihn also als Basis, von der aus sie operieren konnte. Als Posten, von dem aus sie das Land erobern konnte. Als Festung, von der aus sie Feldzüge unternahm. Immer weiter ins Feld der Freunde ziehend, der Kollegen, der Neuankömmlinge.
Der arme Mann. War es denn der Vater?
Von Rosemary Waldrop? Wer weiß. Auf jeden Fall ist Rosemary Waldrop als Rosemarie Sebald in Kitzingen aufgewachsen, bevor sie in den 50er Jahren den amerikanischen Dichter Keith Waldrop kennenlernte, mit dem sie, genau wie ihre Erzählerin, nach Amerika ging und eine bedeutende avantgardistische Dichterin und Verlegerin wurde.
Dass sie eine kühne Dichterin ist, merkt man ja an der Musikalität dieser Prosa.
Übersetzt wurde Pippins Tochters Taschentuch übrigens von der Dichterin Anne Cotton.
Wie mein geliebter Lev sich nach Deutschland sehnt. Nach den Cafés voller robuster Gewissen, die seelenruhig Kuchen mit Schlag, Heavy Cream, was man gar nicht dazu zu sagen braucht, in doppelten Portionen verschlingen. Wie er sich nach dem fleischigen, wilhelminischen Zeitalter sehnt, dessen Musik sich in schweren, üppigen, sinnlichen Massen häuslichen Glücks bewegte. Doch sogar dort lauerte im Untergrund eine Lust auf das Magere, den köstlichen Kontrast, die dürre, ungesättigte, zerbrechliche Modulation, wo hart und weich in uneindeutiger Tonalität verschwimmen.
Die Mutter hat Geliebte und ihre nach Amerika emigrierte Tochter hat zumindest einen. Lev heißt er. Und er ist ein ebenso musikalischer, der Sinnlichkeit der Musik verfallener Mensch wie sie und ihre Mutter.
You need a blade to cut the fog to find the sea.
Promiskuitive Mütter, ein großes Thema in der Mutterliteratur.
The chicks are like a drum.
Kein Wunder, oder? Die Mutter ist nicht nur Mutter.
Hier liegen mindestens drei Titel, die das belegen. Einmal die Lieben meiner Mutter.
Hello, baby. Yo, awful cute.
Dann die Liebhaber meiner Mutter.
Und der Geliebte meiner Mutter. Geschrieben von Urs Widmer.
Ist dieser Geliebte nicht ein berühmter Dirigent, dem die Mutter nach einer kurzen Affäre ein Leben lang nachreist und nachtrauert? Oder verwechsle ich das mit Die Lieben meiner Mutter von Peter Schneider?
Das verwechselst du mit Peter Schneider. Schneider erzählt in seinem Buch, wie er lange nach dem Tod der Mutter Briefe von ihr findet.
Mama's place. Yeah.
Liebesbriefe an den Freund des Vaters, einen bekannten Dirigenten. Beide Männer sind leicht zu identifizierende Künstler. Der Vater Peter Schneiders, Horst, war Dirigent und Komponist. Und dessen bester Freund, zugleich der Geliebte der Mutter, war lange Zeit Intendant der Hamburger Staatsoper. Günther Rennert hieß er.
Mama's place. Yeah, Mama's place. Ooh, yeah.
Was mir den Atem nahm, war die Wucht ihrer Leidenschaft und die Radikalität, mit der sie sich ihren Gefühlen stellte. Der Sohn, der diese Briefe las, war 30 Jahre älter geworden als seine Mutter. Worüber hätte er mit der jungen Frau rechten sollen? Es konnte nur darum gehen, sie und ihr kurzes Leben zu verstehen. Und dabei vielleicht etwas über jenen Teil meines Lebens zu verstehen, den ich nicht hatte bestimmen können.
Nein, mit der früh verstorbenen Mutter konnte er 30 Jahre später nicht mehr rechten, wie Schneider schreibt. Rechten, also streiten und richten über moralische Fragen, tat man in seiner Generation ohnehin eher mit den Vätern.
Die Auseinandersetzung mit der Vätergeneration hat in den 70er und 80er Jahren ja eine wichtige Rolle gespielt. Christoph Meckels autobiografisches Prosastück »Suchbild über meinen Vater« von 1980 wäre ein bedeutendes Beispiel. Die Auseinandersetzung mit der Frage, wie die eigenen Väter sich während der Nazizeit und im Krieg verhalten haben.
Meckel hat dann im Jahr 2002, nach dem Tod seiner Mutter, auch ein »Suchbild meiner Mutter« vorgelegt.
Die Väter also wurden abgearbeitet damals. Und angesichts der Vielzahl an Mutterbüchern, die seit Peter Handkes wunschlosem Unglück 1972 vor allem seit Beginn des neuen Jahrtausends erschienen sind, könnte es sein, dass auch bald die Mütter literarisch erledigt sind, oder?
Oh, das glaube ich nicht. Mütter sind ja viel hartnäckiger anwesend im Leben der Kinder als Väter.
I remember the song my mother used to sing. Each and every morning.
Gehen wir noch einmal zurück zu den starken Müttern, zu denen, die sich nicht vom Leben haben erledigen lassen. Wie die Mutter von Rosemary Waldrop oder die von Ulrike Edschmid.
Meine Mutter gehörte zu den Frauen, die nie verlassen wurden. Sie bestimmte, wann die Zeit um war. Sie tat es ohne Bedauern. In ihrem Leben gab es nur einen Mann, den sie gehen lassen musste. Mein Vater. Er meldete sich freiwillig an die Front, als nichts mehr zu retten war. Vielleicht, so mutmaßte meine Mutter, wenn sie später nach Erklärungen suchte, betäubte die Gefahr die immer stärker werdenden Zweifel an der nationalsozialistischen Sache, an die er geglaubt hatte.
Ulrike Etschmietz, die Liebhaber meiner Mutter, ist, 25 Jahre nach deren Tod geschrieben und 2006 erschienen, ein Porträt ihrer Mutter, die eben nicht nur Mutter war. Mit zwei Kindern führte sie in der kargen Nachkriegszeit auf der Burgruine Schwarzenfels im Main-Kinzig-Kreis ein erotisch selbstbestimmtes Leben, ohne dass diese Selbstbestimmtheit auch nur die Spur von Selbstsucht zeigen würde. Ihre Kinder müssen nicht auf Liebe verzichten. Weder Kinder noch Männer, könnte man sagen, kommen zu kurz.
Ihr Leben blieb flüchtig. Sie ließ sich nicht nieder, lehnte sich an niemanden an. Was sie um sich herum sah, reizte sie nicht. Frauen an der Seite ihrer verstört aus dem Krieg heimkehrenden Männer. Sie saß am Webstuhl, bis mein Bruder und ich aus der Schule zurückkamen und rechnete herum, wie sie im nächsten Jahr die Kosten für die Fahrt ins Gymnasium in der Kreisstadt aufbringen könnte. Die fertigen Teppiche verpackte sie, trug sie zur Post ins Hinterzimmer der Bürgermeisterei, wo sie gewogen, frankiert und verschickt wurden. Dann wartete sie auf das Geld, das per Postanweisung kam, und auf neue Aufträge.
Auch in Friedrich Christian Delius, Bildnis der Mutter als junge Frau, ist der Vater abwesend, abberufen an die Front, während die werdende Mutter mit Friedrich Christian im Bauch im Rom des Jahres 1943 der Geburt entgegensieht. Viele sagen, das sei Delius schönstes Buch.
Eine innige Beziehung zur Mutter, ungetrübt durch den störenden Dritten, die eigene Geburt und all die lästigen Folgen. Das klingt ja auch sehr verlockend.
Apropos heile Mutterbeziehung, da gibt es ja auch noch die heiligen Mütter. Erich Kästner zum Beispiel hat seine Mutter in seinen Büchern unzählige kleine Denkmäler gesetzt und ihr bis an ihr Lebensende täglich Briefe und Postkarten geschrieben.
Ja, aber er hat sie eben auf einen Sockel, auf viele Sockel gehoben und kein Buch nur über sie geschrieben. Für ein Buch braucht es eben einen Konflikt, einen Widerstand, einen Bruch. Braucht die Mutter eine eigenständige, vom Kind unabhängige Kontur, eine tragische oder komische Dimension?
Mama son tanto felice, perché ritorno da te. La mia canzone ti dice che il più bel giorno per me.
Dann greifen wir doch zu Gertrud von Einer Schläf. Da kommt die Mutter endlich einmal selbst zu Wort.
Und das nicht zu knapp. Über 1000 Seiten umfasst das zweibändige Werk. Sicherlich das umfangreichste Mutterbuch der deutschsprachigen Literatur. Das Gegenteil zu den knappen Berichten von Annie Ernaux, Peter Handke und Doris Lessing.
Müsste dir also gefallen. In einer Mischung aus an den Sohn gerichteten Briefen und Tagebucheinträgen zeichnet Schläf ein minutiöses Porträt des Mutterlebens im sachsen-anhaltinischen Sangershausen der Jahre 1970 bis 1980.
Sonne scheint. Mein Brief zukleben. Missmutig latscht der kleine Hilfspostbote vorbei. Grünes Niki. Umhängetasche. Filius auch früher ausgetragen. Der hier schwarz. Liebes Gesicht. Warte umsonst auf der Treppe. Nichts unter der Tür durchgeschoben. Krauche zum Bett. Die Freiheit tröstet. Überschriften heute rot, letzte Woche nur unterstrichen. Keine Todesanzeige. Fundsachen versteigert. Landwirtschaft hofft auf bestes Erntewetter. Meine Petunie vertrocknet.
Die Lektüre ist, das muss ich zugeben, zuweilen ebenso mühsam wie das Leben Gertrud Schläfs, die insbesondere nach der Republikflucht ihres Sohnes, des Autors und Theaterregisseurs, Schikanen ausgesetzt ist und zur Außenseiterin im kleinen Ort wird.
Ich habe meiner Mutter eine Pyramide gebaut, sagte Einer Schläf einmal sehr zutreffend. Einfach Schotter übereinander für eine deutsche Familientragödie.
Eine Familientragödie. Eine wortgewaltige Liebeserklärung. Und auch der Versuch, Abbitte zu leisten. Ein langer Brief an jene, die immer und häufig vergeblich auf seine Briefe gewartet hat.
Es ist deine Pflicht, mir zu schreiben. So wie du auf Nachricht wartest, warte ich auch. Noch dazu, wo man krank ist. Donnerstag beim Arzt wurde die Stelle am Kopf wieder eingespritzt. Nach 8 Stück nicht mehr der geringste Erfolg. Der Nervenarzt verordnete sofort Morphium. Gedacht, ich soll wahnsinnig werden vor Schmerzen.
Mama, solo per te la mia canzone vola.
Schläf, der Sohn hat die Mutter verlassen, wie es vielleicht auch natürlich ist. Aber nicht selten, so scheint es, verlässt die Mutter ihr Kind.
Doch, das ist wahrscheinlich schon sehr selten. Aber wenn es mal vorkommt, wird Jahrzehnte später oft ein Buch daraus.
Stimmt. Gleich 5 dieser Bücher liegen vor uns. Fangen wir mit einem an, das noch gar nicht ins Deutsche übersetzt ist. Auch wenn die Autorin Maya Angelou hierzulande nach und nach entdeckt wird und ihr Antlitz inzwischen auf der amerikanischen Vierteldollarmünze prangt.
Die Literaturkritikerin Verena Aufermann hat uns das Buch empfohlen. Kannst du dich erinnern, wie sie es uns ans Herz gelegt hat?
Ja, ziemlich genau sogar. Also, Angelos Mutter hat das Kind und den älteren Bruder im Alter von 3 Jahren zur Großmutter geschickt. Von Kalifornien nach Arkansas, durch das ganze Land mit einem Bändel um den Hals mit dem Namen dran. 13 oder 14 Jahre ist sie einfach weg, schreibt nicht einmal. Dann schreibt die Mutter den Kindern, sie sollen zu ihr kommen. Und die fahren mit dem Zug nach Kalifornien. Mom and Me heißt das Buch von Maya Angelou, meine Mutter und ich. Es ist eine Liebeserklärung, als hätte es diesen Bruch, der nach dem, ja, Jammertal per se klingt, nie gegeben. Die Mutter wird angebetet, ist die Schöne, die Wunderbare, die Angelou alle Kraft gegeben hat.
Ein Happy End also, eine echte Liebesgeschichte.
Das kann man von den anderen 4 Titeln, die sich der abwesenden Mutterfigur widmen, nicht unbedingt sagen.
Ja, und man könnte diese 4 Titel wiederum in Pärchen aufteilen. 2 der fraglichen Mütter treibt der Alkoholismus aus dem Leben der Kinder. 2 leiden unter massiven psychischen Störungen.
Fangen wir mit den Alkoholikerinnen an.
Mutter, kein Roman, heißt das Buch des US-amerikanischen Autors Donald Antrim. Er hat famose Grotesken über die amerikanische Vorstadtwelt geschrieben. Und auch sein Mutterbuch trägt Züge einer Groteske. Beschäftigt ihn, den Sohn und Erzähler, direkt nach ihrem Tod doch zuallererst der Kauf eines perfekten Bettes.
Kein Wunder. Sein Kinderbett war alles andere als ein sicherer Rückzugsort.
Und als mitten in der Nacht meine Mutter schwankend in mein Zimmer kam, halb weggetreten, das Gesicht umkränzt mit grauem Rauch aus ihrer Zigarette, fix und fertig von Bourbon und Weißwein. Und als sie die Hand hob, um zuzuschlagen, und ich ihren Arm mühelos abwehrte, dann vortrat und sie rasch festhielt, ehe sie ins Stolpern kam, als ich, während ich meine Mutter festhielt, an ihr vorbeischaute und meinen Vater sah, der uns aus den Schatten vor meinem Zimmer beobachtete und flüsterte, das tue ihm leid, als solche Dinge passierten, kam irgendwann der Punkt, an dem jedes Gefühl, oder was immer es ist, was wir Gefühl nennen, in mir zerbrach.
Donald Antrim muss immer wieder fliehen vor seiner Mutter. Zu anderen Zeiten muss er sich um sie kümmern. Die Mutter, die ihm keine ist, bemuttern.
Einen ähnlich rasanten, vom Alkohol beförderten Abstieg beschreibt Andrea Rödig in »Man kann Müttern nicht trauen«. Gleich am Anfang liefert sie eine eindrückliche Erklärung, wenn auch keine Entschuldigung dafür, dass ihrer Mutter nicht zu trauen war. Diese hatte nicht gelernt, was Vertrauen bedeutet, wurde von der eigenen Mutter immer wieder geschlagen und bestraft.
Unsere Oma Adler, Gertrud, ihre Mutter, so erzählte sie uns, habe sie oft eingesperrt zu Hause, im Zimmer, wenn sie abends noch fortging. Lilo, unsere Mutter, ist allein. Ein kahler Raum, ein kaltes Bett, darin sie als Kind in weißem Nachthemd. Schummriges Licht, gelblich. Sie hört ein Rascheln, ein Scharren, ein Klacken. Die Falle hat die Maus nicht ganz erwischt, nur der Schwanz ist eingeklemmt. Wie verrückt rennt das Tier, Klemme und Holzblock hinter sich herziehend, durchs Zimmer. Das Mädchen im Bett zieht rasch die Beine an den Körper und schreit. Niemand hört. Niemand kommt. Ekel, Panik, Entsetzen. Und beide sind gefangen. Die kleine Lilo und die verletzte Maus. Schmerz überall. Angst überall. Opfer überall. Meine Mutter kann nicht raus aus dem Raum. Es steht dort ein großer Holzschrank und sie flüchtet sich hinein. Verbringt dort die Nacht.
Die Erzählerin, die Tochter der von der Großmutter Gepeinigten, fragt sich, ob aus Furcht vielleicht Sadismus entsteht. Jener Sadismus, den ihre Mutter immer wieder an ihr auslebt.
Bis sie verschwindet.
Ja, urplötzlich. Rödigs »Man kann Mütter nicht trauen« ist auch die Geschichte eines sozialen Abstiegs in den 60er Jahren, als das Wirtschaftswunder der Bundesrepublik manch einen übermütig macht. Die Geschäfte der Metzgerfamilie Rödig laufen schlecht. Trotzdem lebt man auf großem Fuß. Und der gesellschaftliche Druck, der Schuldendruck, all das treibt Vater und Mutter Rödig in den Alkoholismus und die Selbstzerstörung. Der Vater landet im Obdachlosenheim, der Bruder im Kinderheim. Seine ältere Schwester hat noch Glück und kommt in ein katholisches Mädcheninternat.
Und die Mutter verschwindet.
Jahrelang. Dann taucht Lilo wieder auf. Aber es ist ganz anders als bei Maya Angelou. Keine Neuentdeckung der Mutter-Tochter-Liebe. Nicht einmal von Versöhnung ließe sich reden. Den Frieden muss die Tochter mit sich selbst machen.
Oh Mama, like the roses, she'd grow 'em in the yard. But winter always came around and made the growing way too hard. Oh, Mama, like the roses.
Ich verstehe Mütter immer noch nicht und ich traue ihnen nicht, so wenig wie mir selbst. Aber es fühlt sich gelöst an. Dieses Buch ist ein Abschied, eine Umarmung, ein Loslassen. Etwas ist befreit, auch wenn Lilo weiterhin ein Rätsel bleibt.
Viel schlimmer scheint mir, kann es dem psychisch Gestörten nicht gehen.
Psychisch Gestörte, wie das schon wieder klingt.
Ja. So eine literarische Mutterrevue ist kein Zuckerschlecken. Eher starker Tobak. Und ziemlich weit weg vom sachlich kühlen Ton, der dir am Anfang so gut gefiel. Aber okay. Wir müssen uns nicht beide Bücher anschauen. Legen wir Violaine Huysmans, die Entflohene, beiseite und schlagen wir lediglich Mischa Mangels Debütroman Ein Spalt Luft auf.
Roman?
Ja, wieder so ein Roman, der vielleicht gar kein Roman ist. Immer wieder zitiert Mischa Mangel aus psychologischen Gutachten, die schließlich dazu führen, dass der Mutter das Kleinkind, keine 3 Jahre alt, weggenommen wird.
Nur meine Mutter weiß, was in den circa 21 Monaten geschehen ist, als wir beide allein waren, steht hinten drauf.
Und genau um diese 21 Monate geht es in dem Buch. Um diese seltsame, beunruhigende Leerstelle, als der Vater geflohen ist und die Mutter alle anderen Kontakte abgebrochen hat.
Ich sitze am Schreibtisch, vor mir die gerichtspsychologischen Gutachten, die vor etwa 15, 16 Jahren über meine Mutter und mich angefertigt wurden. Die Sprache ist nüchtern und klar. Einige mir unbekannte Fachbegriffe, die das Verständnis aber nicht allzu sehr erschweren. Ich verstehe nahezu jedes Wort und verstehe doch kein einziges. Das Geschriebene dringt nicht zu mir durch. Ich schiebe es weg. Es ist zu groß. Ich kann nichts damit anfangen. Wer sind die Personen, um die es da geht? Wer soll denn diese Frau sein? Und dieses Kind? Das bin doch nicht ich.
Mother, do you think they'll drop the bomb?
Mischa Mangels Roman ist, wenn man so will, das literarischste unserer Mutterbücher. Der Autor arbeitet mit verschiedensten Textebenen, zitiert Gutachten, berichtet vom Aufwachsen bei Vater, Stiefmutter und Stiefbrüdern, schneidet traumartige Sequenzen dagegen und beschreibt immer wieder Momente gestörter Wahrnehmung.
Sie hört Schritte auf den Pflastersteinen, hört, wie die Tür eines Pkw sich öffnet, wieder ins Schloss fällt, wie eine zweite Tür sich öffnet, wieder zufällt, wie der Pkw losfährt. Sie bleibt so stehen. In ihrem Rücken die Sonne. Sie bleibt so stehen. Von Zeit zu Zeit öffnen Menschen die Tür und gehen durch ihren Körper hindurch auf den Parkplatz. Sie bleibt so stehen. In ihrem Rücken die Sonne.
Der Sohn wird seine Mutter nicht wiedersehen. Es gibt sporadische Briefwechsel. Aber nach Jahren in der Psychiatrie will die Mutter keinen Kontakt mehr zum Sohn.
Und kommt dieses so literarische Buch deinem Ideal eines Mutterbuches am nächsten?
Habe ich irgendwas von einem Ideal gesagt? Aber das ist schon ein sehr gutes Buch. Gerade weil es Mischa Mangel gelingt, sachliche und poetische Passagen miteinander zu verbinden. Aber auf mich haben auch die Bücher von Anna Schläf und Ulrike Edschmid, so unterschiedlich sie sind, enormen Eindruck gemacht. Ich will zwar nicht behaupten, dass es so viele Mutterbücher wie Mütter geben muss. Jede Mutter und jede Mutterbeziehung ist ja anders. Aber es ist doch erstaunlich, wie jede Mutter bei ihrem schreibenden Kind eine eigene Form, einen eigenen Ton, eine besondere Schreibhaltung hervorruft. Der Gegenstand ist immer derselbe. Die Form variiert maximal.
Das könnte daran liegen, dass ein Buch über die Mutter immer eine Art Forschungsarbeit ist, eine Suchbewegung darstellt. Deshalb muss die Form immer offen gehalten werden, hat sie etwas Essayistisches und das heißt Versuchsweises. Christoph Meckels Suchbild meiner Mutter führt diese Frage der Form schon im Titel an.
Na ja, Meckel, der hatte zuvor schon ein Vaterbuch verfasst, erinnere ich mich richtig?
Genau. 2002 ist dann sein Mutterbuch erschienen. Geschrieben hatte er es noch zu ihren Lebzeiten, gleich nach dem Vaterbuch, veröffentlicht aber erst nach ihrem Tod.
Ich berichte von meiner Mutter, während sie lebt. Die Tatsache kam mir am Anfang erstaunlich vor. Mir selbst schien fraglich, ob das möglich sei, ohne Verfälschung oder Vorurteil, in unbedenklicher Weise von ihr und mir. Die Sätze sind vorbereitet durch eine Distanz, die jahrzehntelanges Entferntsein zu Sprache macht und berühren unmittelbar ein zentrales Motiv. Ich habe meine Mutter nie geliebt.
А я, Марина Чечеран, упочинижиста мора.
Ich habe meine Mutter nie geliebt. Der Grund dafür, so legen Meckels Aufzeichnungen nahe, liegt darin, dass auch die Mutter selbst nur zu einer, Zitat, mittelbaren Liebe, gedanklich durchdrungen fähig gewesen sei.
Die Umstände sprechen eigentlich nicht gegen ein glückliches Familienleben. Die Mutter des Dichters hat einen Sinn für Literatur, für Musik. Die Meckels sind nicht arm und wohnen im schönen Süden des Landes.
Sie lebt aber einen Pietismus, der ihr Kind, so schreibt es, einer strikten, prüden Moral unterwirft.
Was sie von sich aus zu vermitteln wusste, durch Vorbild, Belehrung und Erziehungszwang, war Christlichkeit im Rahmen der Kirchengemeinde. Auf ihrem Tisch, neben den Wörterbüchern und Perlen, lag ein graues Losungsbüchlein, nach Monaten wechselnd, und Erbauungsliteratur im Heftformat. Es häuften sich Bücher von Edzard Schaper und Heinrich Böll, liberaler Moralisten und Theologen und Rufern in der Wüste. Ein häufiges Wort, das ohne Anführungszeichen zu hören war. Die Kinder wurden zu gläubigen Krüppeln erzogen.
Dazu kommt die übliche Gewissheit der Mutter, gegenüber dem von ihr abhängigen Wesen immer im Recht zu sein.
Sie blieb mit sich einverstanden bis zuletzt, schreibt Meckel.
Nicht das Schweigen bildet bei Mutter und Sohn die Krux, sondern das Reden.
Ich erfuhr Gespräch als Form des Zerredens, als Zerfressen von Wirklichkeit und persönlichem Zauber, als Gefräßigkeit am lebendigen Dasein der anderen, als Verwüstung dessen, was selbstverständlich war.
Keine andere der Mütter in unseren Mutterbüchern macht einem so viel Angst wie Mutter Meckel. Keine andere Beziehung erscheint derart hoffnungslos. Und dazu braucht es keinen Alkohol, keine Drogen, keine psychische Erkrankung.
Auch das Sterben, auch der Tod bringt keine Annäherung, keine Versöhnung. Zumindest in dem Sinn, dass der Sohn sagen könnte, aber sie ist ein Teil von mir, wie ich Teil von ihr war. Das Suchen führt zu keinem Finden.
Oh, minha alma, minha mãe, oh, minha alma, minha mãe.
Meckel wollte oder konnte sein Mutterbuch erst nach ihrem Tod veröffentlichen. Meistens aber ist es so, dass überhaupt erst der Tod der Mutter das Schreiben in Gang setzt.
Kurz mal Pause. Psychische Störungen, Alkohol, Drogen, Tod. Sind wir noch im richtigen Feature?
Ist dir das zu heftig? Zu emotional? Ein Mutterbuch-Feature kann ja wohl keine Mutter- und Kindkur sein.
Nein. Nein, aber wie steht es denn mit den erfreulichen Dingen des Lebens? Mit Liebe, Freude, Witz und Spiel? Immerhin sind ja auch Huldigungsbücher möglich. Altäre der Liebe oder doch zumindest glückende Befreiungsversuche.
Naja, ich glaube, für Sport, Spiel und Spaß müsstest du Ausschau halten nach einer anderen Art autobiografischer Beschäftigung. Nach Kindheitserinnerungen vielleicht. Der Fokus der Mutterbücher ist auch ein sehr spezieller. Aber Liebe? Hey, davon sind sie nun wirklich voll. Gerade die Bücher über ihren Tod, die Trauerbücher, sind geradezu liebessatt. Das sind eigentlich gedruckte Liebeserklärungen. Aber ich verspreche dir, es findet sich unter den Büchern über ihren Tod auch ein wirklich witziges.
Dann leg mal los.
In »Die Hilfsverben des Herzens«, dem Trauerbuch, das Peter Esterhazy nach dem Tod seiner Mutter geschrieben hat, heißt es: »Wie ich es auch drehe und wende, es ist kümmerlich, dass mein Schreiben aus deinem Tod hervorgeht.«
Annie Ernaux, ich erinnere mich, geht in eine Frau sogar noch weiter.
Jetzt habe ich das Gefühl, ich schriebe über meine Mutter, um sie dadurch zur Welt zu bringen.
Es scheint, als müsste man die Mutter nicht nur als Mutter, als müsste man sie im Tod zudem als Kind annehmen. Als würde durch diesen Rollentausch ein natürlicher Zyklus abgeschlossen.
Jörg Amann erzählt in seinem Mutterbuch einen Traum.
Im Traum trug ich dich auf dem Arm wie ein Kind, das man ganz selbstverständlich überall hin mitträgt. Du hattest dein helles, lichtgrünes Nachthemd an. Du hattest deine Arme ganz leicht um meinen Hals gelegt. Den Kopf drehtest du neugierig dahin und dorthin. Deine Fragen, deine Wünsche waren ganz die eines Kindes und doch auch die der ganz alten Frau, die mit der Welt nicht mehr zurechtkommt. So wirst du uns getragen haben, dachte ich. So trugen zuletzt wir dich.
Mutter töten lautet der sehr reißerische und irreführende Titel von Amanns 2003 erschienenem Buch. Denn im Grunde geht es um eine letzte Reise, die der Autor mit der Mutter unternimmt. Eine solche letzte gemeinsame Reise unternimmt auch Christian Grachts Erzähler in Eurotrash.
Ist das das versprochene komische Buch?
Ja, genau. Kurze Kostprobe.
Ihren 80. Geburtstag hatte sie dort in der geschlossenen Psychiatrie feiern müssen. Wenn man es mit Humor nahm, war es wie bei Dürrenmatt. Aber es war eigentlich viel trauriger als bei Dürrenmatt, da es sich um meine Mutter handelte und nicht um irgendeine Mutter und nicht um irgendeine Psychiatrie, sondern die mit dem dunkelsten, grausamsten aller Namen. Winterthur.
Komisch nennst du das.
Ist doch erstklassiger schwarzer Humor.
Ich glaube, da können nur Schweizer drüber lachen.
Aber herzlich. Wieder steht Roman auf dem Umschlag. Und Kracht hat in einem Interview gesagt, dass er eine solche letzte Reise niemals mit seiner Mutter unternommen hat. Der Roman ist eine Autofiktion, denn sein Erzähler gleicht dem gleichnamigen Erfolgsschriftsteller. Und es gibt keinen Grund daran zu zweifeln, dass die Mutter große Ähnlichkeit mit Mama Kracht hat.
Nur weil die äußeren Umstände nicht der sogenannten Wirklichkeit entsprechen, muss die geschilderte Mutter-Sohn-Beziehung nicht unwahr sein, das ist klar.
Eine Autofiktion ist eben auch ein Roman. Die sehr eigenwillige Mutter erscheint bei Kracht übrigens als sehr sympathische Person. So, wie sie sich immer über ihren Sohn lustig macht.
Ich habe das mal gelesen bei Marcel Bayer, das blind geweinte Jahrhundert. Das trifft es ganz gut. Eigentlich sogar sehr genau. Das ist mein blind und leer geweintes Jahrhundert. Solche Sachen solltest du mal schreiben, wie Marcel Bayer. Der ist ein guter Schriftsteller. Nicht so belangloser Unsinn, wie du ihn schreibst, den ohnehin keiner lesen will.
Die Mutter bei Kracht ist ja sanft hintertrieben. Eine sympathisch verrückte Person. Im Grunde ist Eurotrash eine Liebeserklärung postmortem.
Klar. Mutterbücher sind immer auch Abschiedsbücher, Trauerbücher. Die Mutter ist zumindest ferngerückt und nur noch einer von vielen Menschen, nicht mehr die eine und alles.
Warte. Es war eine sehr schöne Reise mit dir.
Nein, ich will jetzt nicht mehr warten. Ich gehe jetzt zu den Zebras.
Du bist die sturste Person, die ich je gesehen habe.
Ich? Das bist doch schon du.
Mama, wann sehen wir uns wieder?
Bald.
Abschieds- und Trauerbücher gibt es viele. Über Krankheit und Tod zu schreiben ist, im Sinne von Lebenshilfe, in den letzten Jahren sehr populär geworden. Man könnte also auch Therapiebücher sagen.
Jakob Heinz, vielleicht ist es sogar schön, gehört dazu. Burkhard Spinnens, Die letzte Fassade. Oder Melita Bresniks, Mutter, Chronik eines Abschieds. Sie alle stellen den konkreten Umgang mit Krankheit und Tod in den Vordergrund. Insofern sind sie für den Schreibenden vielleicht Therapiebücher. Für den Leser aber sind es vor allem Trostbücher, weil sie zeigen, dass es für die Hinterbliebenen weitergeht, dass auch das Schreiben eine Hilfe sein kann.
Burkhard Spinnens Buch über die Demenzerkrankung seiner Mutter ist ja sogar bei Herder erschienen, einem Verlag, der seinen Lesern gerne religiöse Erbauungsliteratur an die Hand gibt.
Auch die sehr erdverhafteten oder sagen wir sachlichen Autoren.
Ich weiß, die magst du besonders.
Das streite ich ja gar nicht ab. Also auch die den geistigen Verfall der Mutter nüchtern dokumentierenden Bücher von Yasushi Inoue oder Johannes Jakobus Voskoil spenden eine Art Trost. Sie bieten dem Leser ebenfalls die Möglichkeit zur Identifikation. Auch aus ihnen kann er ersehen, dass er Erfahrungen macht, die viele andere schon gemacht haben.
Bei Voskoil geht es, um genau zu sein, um die Schwiegermutter.
Stimmt. Besuche bei der Schwiegermutter, im Pflegeheim übrigens, dieser Exkurs sei erlaubt, sind auch Gegenstand von Martina Hefters »Es könnte auch schön werden«. Nur nennt sie ihre Schwiegermutter Schwermutter.
Die Schwiegermutter ist also auch dabei. Kommen wir zum Schluss doch noch einmal zu den geliebten Müttern und dazu, wie wir von ihnen Abschied nehmen.
Ich finde, ein etwas feierlicherer Ton wäre hier angezeigt.
Etwas Emotion also doch, hm? Nur ist diese Maria vielleicht etwas zu feierlich, oder?
Madrecita querida.
Nun gut. Am 25. Oktober 1977 stirbt Henriette Barth, die Mutter des Kulturtheoretikers, Semiologen, des im Grunde in keine Schublade einzuordnenden Autors Roland Barth. Gleich am nächsten Tag schreibt Barth zwei Sätze auf einen Zettel.
26. Oktober 1977. Erste Hochzeitsnacht. Doch erste Nacht der Trauer.
Bis zum Juni des übernächsten Jahres wird Barth jeden Tag einen oder zwei Sätze auf eigens zurechtgeschnittenen, etwa karteikartengroßen Zettel notieren.
27. Oktober 1977. Sie haben nie den Leib des Weibes gekannt. Ich habe den Körper einer kranken, dann sterbenden Mutter gekannt.
Erinnerungen, Gedanken, flüchtige Eindrücke. Barth lotet fast zwei Jahre lang das Maß seiner Trauer aus. Erst drei Jahrzehnte nach seinem Unfalltod am 26. März 1980 werden die Notizen unter dem Titel »Tagebuch der Trauer« veröffentlicht.
27. Oktober 1977. Jeden Morgen gegen 6:30 draußen in der Nacht das Scheppern der Mülltonnen. Erleichtert sagte sie, endlich ist die Nacht vorbei. Sie litt unter der Nacht, allein, unsagbar.
Mit dem Tod der Mutter setzt, wie bei Esterhazy, wie bei Kracht und vielen anderen, das Schreiben ein. Das Schreiben über einen für Barth zudem völlig neuen Gegenstand. Nicht nur das Tagebuch der Trauer, auch sein bahnbrechendes Werk über die Fotografie, die helle Kammer, und nicht zuletzt die Vorlesungen unter dem Titel Vorbereitung des Romans wären ohne den Tod der Mutter nicht entstanden. Es ist, als wäre der 25. Oktober nicht nur ein Todestag, sondern zugleich die Geburtsstunde eines Autors, eine Neugeburt des Sohnes oder der Tochter.
Ohne Datum. Sobald jemand gestorben ist, panisches Entwerfen von Zukunftsplänen, neue Möbel etc. Futuromanie.
Auch Hélène Sixoux begleitete das Sterben ihrer sehr alten siechenden Mutter. Und sie hat diesen Körper zuletzt wirklich, bei Barth weiß man das nicht, wie den eines hilflosen Säuglings gepflegt.
Hélène Sixoux, die Kulturtheoretikerin, Essayistin, Feministin, die ebenso wie Roland Barth in keine Schublade einzuordnen ist.
»Meine Homer ist tot«, heißt ihr Buch, das vom Sterben und vom Tod ihrer Mutter Eve handelt. Ein Wortspiel, das den griechischen Dichter aus den Anfängen der Literatur und die französische Mutter Homer und La Mer zusammenführt. Eine Mutter, die auch als Erzählerin für die Tochter am Anfang von allem steht, so wie der Grieche Homer am Anfang der abendländischen Literatur steht.
103 Jahre alt ist Eve Sixoux, als sie stirbt. Ihre 20 Jahre jüngere Tochter Hélène hat das wohl ehrlichste, krasseste Buch verfasst, das je über das Sterben einer Mutter geschrieben wurde. Und es ist wie kaum ein anderes von Liebe durchdrungen. Einer Liebe, die sich bis auf die Ausscheidungen der Sterbenden erstreckt.
Was ist das, diese ungelebte Zeit, dieses Abdriften? In der Früh, als wir Eve auf den Topf setzen, heben wir ihren Körperblock auf. Roro ruft, »Oh, sie hat mir Pipi auf den Fuß gemacht.« Währenddessen ich, hinter dem schwer zusammengesunkenen Körper stehend, in der rechten Hand ein wohlgeformtes Stück Kot halte. Ein weiteres schaut heraus, das ich entgegennehme, ganz wie man ein Neugeborenes herausholt. Eine große Heiterkeit erfasst uns, schüttelt uns. Da sind wir alle drei. Pieta 2013, Pipi Kaka, Handlungsdarstellerin des äußersten Endes fleischlichen Lebens.
Eve Sixoux war Hebamme gewesen. Und so wie sie unzähligen Kindern auf die Welt geholfen hat, hilft ihr nun die Tochter aus der Welt. Gleichwohl wird Eve für Hélène immer gegenwärtig bleiben. Die Mutter hat sich der Tochter und ihren Schriften unauslöschbar eingeschrieben.
Ich schreibe, um mich an dir zu trösten. Ich schreibe durch dich. Ich schreibe, was du mir schreibst. Du schreibst mir. Du schreibst mich, meine Geliebte. Du bist es, die mir die sanfte und an mein Fühlen angepasste Hand gibt. Ich kratze mich mit deiner Hand genau dort, wo es mich brennend juckt. Ich habe Glück. Nicht deine rechte Hand, deine linke war unbrauchbar. Schreib mir diesen Brief, diese Letter. Ich hoffe, du wirst morgen noch da sein in meiner Hand.
Und jetzt, am Ende? Gibt es ein Fazit?
Die Mütter, sie schreiben sich über das Ende des fleischlichen Lebens hinaus fort und werden fortgeschrieben.
Sie sorgen dafür, fortgeschrieben zu werden, auch wenn sie selber fort sind. Sogar dann, wenn sie sich von Anfang an entziehen.
Naja, viele Kinder schreiben ja nicht.
Nein, vielleicht sprechen sie nur oder träumen von der Mutter. Lesen aber wollen offenbar viele von der Mutter, die sie alle haben, die sie geboren und geformt hat. Mit der eigenen haben die Fremden immer etwas gemeinsam.
Also sind Mutterbücher doch mehr als bloß eine Mode?
Das hoffe ich.
Na dann, vielleicht ein letzter Satz noch?
Sprechen kann, wer hoffen kann. Und umgekehrt.
Peter Esterhazy. Con profunda emoción, madre. Mama, gonna take you down the house tonight. Gonna show her my world.
unbreakable, unmistakable, highly capable.
Im Leben und über den Tod hinaus. Eine Revue der Mutterbücher von Tobias Lehmkuhl. Mit Lisa Hürdina und Max von Pufendorf. Julika Jenkins und Michael Rutschopf. Ton Hermann Leppich. Regie Beatrix Ackers. Redaktion Jörg Plath. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2022.
Last night I saw you in my dreams. Now I can't wait to go to sleep. Last night I saw you in my dreams. Now I can't wait to go to sleep. And this life is all a dream. And my real life starts when I go to sleep. My mama, my mama.